besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, der ganz frisch von seiner Tour wieder zurück ist. Oliver, wir waren jetzt ganz lange zusammen im Auto unterwegs und hören uns seitdem zum ersten Mal wieder etwas ausführlicher. Wie ist dein Resümee? Also jetzt, wo dir so ein bisschen Zeit vergangen ist.
Moin erstmal. Also sehr schön, dass wir überhaupt noch miteinander sprechen, weil das hat sich ja zwischenzeitlich, stand es ja in Frage ein bisschen. Aber nein, es war schön, es war toll. Es ist natürlich auch die beste Entschuldigung dafür, dass wir jetzt drei Wochen tatsächlich ausgesetzt haben mit dem Podcast. Es wird wahrscheinlich kaum jemand aufgefallen sein oder vielleicht doch. Aber es war eine sehr schöne, es war eine anstrengende Tour. Es hat Spaß gemacht. Wir hatten meistens volle Hütte und sind mehrere tausend Kilometer Auto gefahren. Einmal von Süden tief in den Norden oder hoch in den Norden und dann wieder ganz zurück bis an Bodensee. Schön war's.
Ich fand's auch schön. Ich muss ja auch sagen, ich hatte zwischendurch fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich mich so ins gemachte Nest setzen konnte.
Das stimmt wohl.
Du hast ja das ganze Organisatorische und die Fahrt übernommen.
Mhm.
Und ich konnte im Prinzip, so wie Mariah Carey, konnte ich mich da immer von Auftrittsort zu Auftrittsort kutschieren lassen und musste dann einfach nur für 2 Stunden mental da sein und ansonsten einfach nur vor mich hin existieren.
Genauso wie Mariah Carey dürfte ich dir auch während der Fahrt nicht in die Augen schauen und dass du mental 2 Stunden da warst, da habe ich jetzt auch nicht so viel von mitgekriegt, aber es war auf jeden Fall, also es kam gut an. Wir hatten eine, und zwischenzeitlich kam ja auch das Buch raus, kam auch in Handel und das läuft auch super. Also wir gehen jetzt in die 3. Auflage und das seit, nachdem es erst 2 Wochen draußen ist und klettert die Charts herauf. Das ist schön, das freut uns.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass du ganz viel positives Feedback bekommst, dass die
Leute
dir ganz viele E-Mails schicken. Man kann es nicht nur an den reinen Zahlen festmachen, dass das Buch gut ankommt, sondern auch an solchen Reaktionen.
Ja, sehr. Und sonst, wie ist das normale Leben wieder? Fernab von Sex, Drug und Rock'n'Roll?
Ja, genau. Ja, also das fehlt mir jetzt natürlich.
Mhm.
Ne? Also so diese innere Wildheit, diese ungezügelte Wildheit, dieser Exzess, den gibt es natürlich hier nicht in diesem Ausmaß. Also, ja. Also meine Frau hat die ein oder andere Tätowierung bestaunen dürfen, mit der ich wieder zurückgekommen bin.
Mhm.
Ja, das ist halt, ne, sie wusste ja, worauf sie sich einlässt.
Naja,
ja,
voll.
Das ist so, als ob man mit Mick Jagger oder Keith Richards zusammen wäre.
Ähnlich alt war unser Publikum auch, würde ich sagen, im Schnitt.
Aber auch ähnlich,
aber ähnlich
gut erhalten.
Und wild natürlich, klar.
Ich fand es immer geil, wo es bei dir um die letzten 5 Jahre im Leben ging, in einem deiner Texte, dass die ja auch nicht mehr so toll seien.
Ja.
Und wie du dem Publikum dann immer gesagt hast, ja, einige von euch kennen das ja schon. Also so dieses implizite, also einige von euch befinden sich ja eindeutig in den letzten 5 Jahren ihres Lebens. Aber sie haben es sportlich genommen, sie haben es mit Humor genommen und wir konnten uns über das Publikum also ganz und gar nicht beklagen. Die waren gut drauf, gut dabei und haben auch meinen Junge-Leute-Humor zu schätzen gewusst.
Sehr gut. Hast du das Gefühl, du machst Junge-Leute-Humor?
Ja.
Nee, ne?
Nein, natürlich nicht.
Also okay, alles
natürlich
klar.
Nicht.
Mich gerade gewundert.
Also das, was Junge-Leute-Humor ist, so Brain-Rot. Das ist so ein bisschen abgedrehter als das, was ich mache. Ich kenne das ja. Wir hatten es ja auch schon mal. Wir haben ja schon mal über unsere Insights oder unsere Statistiken bei Instagram gesprochen. Und da ist es ja bei mir auch 35 aufwärts. Also da mache ich mir auch gar keine Illusionen. Und das ist ja auch völlig okay so.
Und 50 geworden bin ich auch noch in der Zwischenzeit. Und wir hatten ein schönes Geburtstagsfest verbunden mit einer Buchpremiere im Theater. Mhm. Und es hat mich gefreut, dass du da warst und meine ganze Bande da kennengelernt hast. Und das war auch sehr schön und ist auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also es ist eigentlich relativ normal. Was auch immer normal ist,
Ah, ich wollte jetzt gerade noch mal kurz auf die Feier eingehen, aber jetzt hast du für so einen schönen Übergang gesorgt. Ist sicherlich ganz
Na
unbeabsichtigt,
klar.
dass wir natürlich jetzt gerne auch in medias res gehen und über das Thema der heutigen Folge sprechen, das da lautet Norm. Wie normal bist du denn?
Ui.
Oder unnormal? Oder kann man das überhaupt so sagen?
Das kann ich gerade wirklich gar nicht sagen. Ich glaube, ich führe ein sehr unnormales Leben, wenn man normal mit
Ja.
konventionell jetzt beschreiben würde. Aber in meiner Innenwahrnehmung ist es extrem normal.
Du kennst es ja nicht anders.
Ja, genau. Auch relativ unbewegt oder so. Aber ich glaube, im Vergleich zum Otto-Normalverbraucher ist schon relativ bunt. So. Ich glaube, Norm,
Ja.
also Norm ist eben ein Text, den ich geschrieben habe über die Norm und die Normalität und so wie ich aufgewachsen bin, dass meine Eltern immer gesagt haben, man muss, also für die war es irgendwie wichtig, normal zu bleiben. Mein Vater hat immer gesagt, das und das, das ist normal oder das ist eben nicht normal. Und das war wie so eine, ja, es gab dann so gefühlt, ich wusste natürlich das auch nicht einzuordnen und habe dann irgendwie an ihm ablesen können, wo seine Range anfängt von nicht normal zu unnormal. Und dazwischen, wenn man sich darin aufgehalten hat, dann war eben alles okay. Zu viel Geld haben war nicht normal, zu wenig auch nicht. Zu gesponnene Gedanken zu haben war nicht normal. Bestimmte Berufe waren nicht normal, bestimmte Gedanken waren nicht normal. Psychische Zustände waren, da gab es Richtnormen und ja, alles, komplette Behavior sozusagen. Und das fiel mir sehr schwer, weil ich konnte damit nichts anfangen und habe auch
Ja.
ganz früh das schon das Gespür gehabt, eben das nicht sein zu wollen. Ich wollte nicht normal sein. Ja.
Oder bist du einfach von Natur aus nicht normal gewesen und hast diesen Imperativ, normal sein zu müssen, deswegen irgendwie als einengend empfunden oder als bedrohlich vielleicht sogar.
Na, ich bezweifle halt, dass es das überhaupt gibt, diese Norm oder dieses Normal. Und das ist ja eigentlich nur eine Sehnsucht des Menschen, sich selbst einen Rahmen zu geben, einen Bezugsrahmen und einen Handlungsrahmen, der ihm
Ja.
sozusagen Sicherheit vorgaukelt, weil er es kennt. Also die Dinge, die er durch die Familie, durch die Eltern beigebracht bekommt, die kennt er und daran hält man sich, weil es dann die wenigsten Widerstände innerhalb der Familie oder auch vielleicht gesellschaftlich gibt und man in Ruhe irgendwie sich orientieren und leben kann. Und wenn man eben ausbricht aus dieser Normalität, muss man mit Kritik aus der Familie rechnen und befindet sich auf ungewissem Terrain, weil es dann auch nicht so schnell Leute gibt, die einem helfen können oder einem einen Ratschlag geben können oder so.
Ja, Kritik ist ein gutes Stichwort, weil also da wird das ja mit der Normalität oder mit diesem Wunsch nach Normalität ganz besonders problematisch, wenn man nicht nur sich selber diese Maßstäbe aufoktroyiert, sondern wenn man auch von anderen erwartet, dass sie sich daran halten. Ne? Also wenn es dann eben diese Ausprägung annimmt, dass man andere unter Druck setzt, gefälligst auch normal zu sein, ein normales Leben zu führen, sich normal zu verhalten. Also und das hast du dann ja auch in der Familie gespürt. Ich meine, man kann ja sagen, wenn dein Vater selber darauf Wert legt oder Wert gelegt hat, sich an bestimmte Konventionen zu halten, ja, okay, schön und gut, soll er machen, aber es ist halt blöd, wenn du das dann auch machen musst und ansonsten Nachteile erfährst.
Ja, genau. Also und das beinhaltet natürlich auch wenig Entwicklungspotenziale. Also wenn ich sozusagen meine Kinder immer in diesem Rahmen festhalte, den ich für gut und richtig halte und sage,
Ja.
ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt zum Beispiel Bäcker. Und ich fände es jetzt nicht schlecht, wenn mein Kind den Betrieb übernehmen würde, weil ich schon den von meinen Eltern übernommen habe. Und versucht, das Kind dahin zu manipulieren, insofern, dass ich versuche, seinen Gefallen an dem Bäckerberuf zu steigern. Und dann nehme ich dem Kind, wenn ich sage, das wäre normal oder das ist schön oder schau mal, wie ich arbeite und schau mal, wie der Opa gearbeitet hat und so. Und dann sagt, ja, das wäre doch super, dann nehme ich dem natürlich auch so ein bisschen so eine Freiheit und so eine Entwicklungsfreiheit und verstricke unter Umständen schon den Selbstwert des Kindes an diesem Berufswunsch oder an dieser Zukunftsvision. Und wenn das Kind dann sagt, nee, aber Bäckerei, das finde ich echt scheiße, ich möchte lieber Feuerwehrmann werden oder vielleicht sogar was ganz anderes, also was Akademisches oder Jura studieren, dann braucht dieser Jugendliche sehr viel Kraft, schätze ich, wenn die Eltern da sehr stoisch sind und traurig oder das voller Sorge sind, wenn das Kind was anderes machen will, wo sie selbst keine Ahnung oder keinen Einfluss haben, dann bedarf es unter Umständen einen großen energetischen Aufwand, um diesen Erwartungshorizont der Eltern zu durchstoßen. Und das ist auch in meinem Fall gewesen. So, und das war, würde ich sagen, sogar der größte Energieaufwand, den ich auch betrieben habe in meinem Leben. Also gar nicht so, dass meine Eltern mich nicht fördern wollten oder, also vor allem meine Mutter, meinem Vater war dieser Beruf des Schauspielers total suspekt und so und ich habe dann schon angefangen, also wir mussten teilweise zu unterschiedlichen Zeiten Abendessen, weil wir uns dann nur noch über Bande unterhalten haben, weil da eine Zeit lang keine Verständnis zwischen uns war und meine Mutter dann irgendwie verhandeln musste zwischen uns, weil so wie ich leben wollte, arbeiten wollte oder wie ich mein Leben führen wollte, das war für meinen Vater erstmal also nicht verständlich so. Also jetzt nicht so, dass er da aktiv gegen gearbeitet hat, aber er musste da schon knapsen, dass die Kinder sich eine andere Richtung entwickeln, als er es für richtig und normal sah. So.
Hier, du kennst ja bestimmt auch das Lied von den Ärzten, Junge. Hast du das gerade parat?
Ja.
Also das ist ja, daran muss ich gerade denken, weil das ist ja so eine Ansprache eines Elternteils an sein Kind, wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig Lärm und so weiter.
Ja.
Okay, da dachte ich gerade dran, dass da, also wenn du das hörst, dann müsstest du dich eigentlich sehr mit identifizieren oder
musst
du dir sehr bekannt vorkommen.
Ja.
Ne? Das ist ja im Prinzip schon fast so ein Oldschool-Spießertum. Also so wie man das auch so, weiß ich nicht, hier in diesen die Lümmel vor der letzten Bank oder wie diese Filme hießen aus den 60ern, 70ern, ne, wo deren Eltern oder deren Lehrer wurden immer so dargestellt. Ne? Also so ein ganz rigides Aufrechterhalten von bestimmten gesellschaftlichen oder familiären Erwartungen und alles, was davon abweicht, auch vielleicht optisch allein schon abweicht, das wird irgendwie skeptisch betrachtet.
Ja, aber also da waren sie total kulant. Also ich bin unmöglich rumgelaufen teilweise und habe mich ja schwerst verkleidet. Das habe ich ja auch schon erzählt, aber das ist, das war nicht so das Thema. Also da wurde ich auch immer frei, also das hat keiner groß kommentiert. Nur tatsächlich diesen Wunsch, so stoisch dem nachzugehen, was ich mir da gewünscht habe, das war, da war viel Skepsis da. Also es geht natürlich noch viel, viel schlimmer, aber es war schon so, dass diese Prinzipien von Sicherheit und monetärer Sicherheit, dass die mir halt da nicht so wichtig erschienen, sondern dass ich halt was machen wollte, was so risikobehaftet war. Das ist ja nur das Berufliche,
Also
da kamen noch ganz andere Sachen dazu, auch im Verhalten und so. Aber das ist ja auch, ist auch verständlich. Also ich meine, ich treffe ja jetzt als Vater auch wieder auf diese ähnlichen Muster, dass ich bemerke oder lernen muss, dass das, was ich für richtig und wichtig halte, das ist nur für mich richtig und wichtig und normal. Wenn mein Kind oder meine Tochter, keine Ahnung, ist ja Studentin, weiß ich nicht, also jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, die braucht immer wahnsinnig lang, bis sie mir antwortet auf eine WhatsApp oder so. Manchmal Tage. Das ist zum Beispiel was ich völlig unverständlich finde. Das macht sie ja nicht aus einem bösen Willen heraus. Sondern das macht sie einfach aus, weil sie gerade nicht, das für sich gerade nicht, passt es halt gerade nicht. Und deswegen muss sie dann noch drüber nachdenken oder es gibt Wichtigeres oder die hat ein anderes Verhalten. Wenn ich eine Mail kriege oder eine WhatsApp und ich kann die gar nicht innerhalb von einer halben Stunde nicht beantworten, Weil da war ich total wahnsinnig.
Ja, krass.
Also das geht nicht. Ich krieg das nicht hin, dass ich ungeöffnete ja. Mails oder so, das ertrage ich gar nicht physisch. Also ich muss das sofort machen. Ja? Also weil ich halt so
lustig.
Total, weiß nicht, bin ich da Aszendent Jungfrau, da rollst du jetzt bestimmt wieder mit den Augen, aber ich bin halt eine innerliche, also total organisiert und strukturiert und also so, also da hat jeder Zettel hat seinen Platz bei mir. Ne?
Ah, ja, das ist lustig. Das ist auch der Grund, warum du die Tour organisiert hast.
Ja, natürlich.
Hast. Oder warum es gut war, dass du das gemacht hast.
Ja, weil ich dann auch ehrlich gesagt niemand anderem vertraue oder weniger vertraue als mir selbst. Also.
Nee, das ist auch okay. Ja. Also, das wäre auch andersrum ein bisschen schwieriger geworden. Das ist schon alles richtig so.
Das meine ich aber, ne? Also, das wiederholt sich ja die Muster und diese Verführung zu sagen, ja, aber so muss es doch sein. Nee, muss es eben nicht. Es muss halt für mich so sein und für die Kinder eben nicht. So.
Das stimmt, ja. Ja, das ist eine gute Einsicht. Das ist eine sehr gute Einsicht. Also, ich bin organisationstechnisch dann also auf jeden Fall näher an deiner Tochter dran. So, auch so, was das Beantworten von Mails und so weiter angeht. Aber ich finde eigentlich deine Eigenschaften da sehr beneidenswert. Also ich wäre gerne mehr so wie du.
Naja, das hat ja auch wieder Nachteile. Also das hat ja auch wieder Nachteile, dass man, es gibt ja diese Kasten von wichtig zu dringlich und was ist wirklich dringlich und was ist wirklich, wirklich wichtig. Ja. Und
Eisenhower-Matrix,
glaube
ich.
Genau, und ich halte mich halt schon eher mit den dringlichen Dingen als mit den wichtigen auf. Und so, indem ich irgendwie so Zeug wegorganisiere und mich um das, um was es wirklich geht, in der Essenz, dann manchmal zu wenig kümmere. Was ich eben so faszinierend finde, ist, dass diese Norm oder das, was man für normal hält oder in diesem Rahmen, in dem man sich aufhält, dass das natürlich auch so ein inneres Gefängnis ist. Und auch einer der Gründe, warum ich gelesen habe in einer Statistik, dass es bis zu 6 Generationen bedarf, um wirklich sich zum Beispiel von einer Einkommensklasse in die nächste hochzuarbeiten. Weil die elterlichen oder die familiären Bezugsrahmen den die nächste Generation schon eher dazu drängen, Ähnliches zu machen. Und jetzt eben nicht vom Feuerwehrmann zum Chefarzt zu werden oder so. Also das ist, finde ich interessant, Und ich frage mich auch, ob es tatsächlich nur daran liegt, dass man seine Kinder, also es ist eine Hypothese, dass man seine Kinder irgendwie in Sicherheit wägen will, indem man sagt, mach doch das, was ich mache, oder schau doch mal an, was hier der Onkel so und so und also in meiner Klasse sozusagen sich bewegt. Oder liegt es auch daran, dass man gar nicht unbedingt will, dass die Kinder was Besseres machen, dass es denen wirklich besser geht als einem selbst.
Ja, also ich habe mich jetzt gerade bei deinem Vater hatte ich mich, ploppte tatsächlich diese Frage auf, inwiefern es ihm um Sicherheit ging und inwiefern es auch darum ging, ein bestimmtes Bild zu verkörpern. Also ob es jetzt wirklich ausschließlich um den Gedanken ging, okay, als Schauspieler hat man es monetär schwer im Leben oder ob er auch gedacht hat, ja, das ist so ein Hallodri-Job, das kann ich ja den anderen Verwandten oder meinen Freunden gar nicht erzählen, dass mein Sohn das macht, das ist mir dann ja unangenehm, wenn er so einem Job nachgeht.
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, da war wirklich Ersteres, weil sein Vater war wiederum Schriftsteller und hat Krimis geschrieben und war Journalist.
Ach, das wusste
ich
nicht.
Und also der war schon so ein bisschen in diesem künstlerischen Fach und der Bruder meines Vaters ist ja Pfarrer gewesen und war also auch eher in einem Beruf, der schon sehr anders ist als das meines Vaters. Mein Vater war Kaufmann und Grossist, also im Zeitschriftenhandel tätig und also aber auch sehr bodenständig. Also der hat sich vom Praktikanten oder vom Hilfsarbeiter zum Chef irgendwie da hochgearbeitet von so einem Betrieb und so. Und aber es ging halt immer um Disziplin und es ging immer um Arbeit und es ging immer darum, also ich hatte ja meinen ersten Ferienjob bei meinem Vater, das war also wahrscheinlich höchst illegal, schon mit 9 oder so habe ich mir schon ein bisschen Geld dazu verdient aus seinem
das war illegal,
aber halt aus seinem Sack, also aus seinem Geldbeutel sozusagen, da hat er mir dann irgendwie eine Mark gegeben oder 2 oder 3, also auch noch schlecht bezahlt. Und ich habe mit 12, 13 habe ich schon Zeitungen ausgetragen und ich habe eigentlich immer gearbeitet und irgendwie versucht, Geld zu verdienen, seit ich denken kann. Also, und das ist natürlich schon was, was mir meine Eltern mitgegeben haben, weil das für die halt so immens wichtig war, weil Geld tatsächlich, also da war Not am Mann in deren Kindheit. Und das haben sie dann schon auch als Glaubenssatz weitergegeben.
Okay. Naja gut, man muss fairerweise sagen, ich meine, du hast ja hier auch schon mal über den Schauspielerberuf geredet. Man muss fairerweise sagen, solche Erfolgsgeschichten wie deine sind ja auch nicht die Norm, ne? Also es gibt wahrscheinlich haufenweise Leute, die gesagt haben, ja, ich mache nicht diesen sicheren Job, ich werde Schauspieler, und dann hatten die Eltern recht damit, dass das vielleicht nicht der richtige Weg in diesem Fall war. Ne? Also es ist ja schon klar, dass da auch ein Risiko dranhängt, und andererseits wäre es natürlich schade, wenn es niemanden mehr gäbe, der dieses Risiko eingeht, bereit ist, dieses Risiko einzugehen.
Voll.
Ich würde meinen Sohn immer ermutigen, auch solchen Träumen nachzugehen. Aber das kann ich natürlich auch leicht sagen, weil ich ja selber auch gute Erfahrungen damit gemacht habe und außerdem festgestellt habe, dass schulische Leistungen, die bei mir ja eine Zeit lang nicht gerade so rosig waren, dass das jetzt nicht den gesamten weiteren Lebenslauf bestimmt. Also von daher wäre ich da auch sehr laissez-faire.
Aber wo bist du denn seismografisch eingependelt? Also wo bist du denn in deiner Norm? Was ist für dich denn, wo ist denn dein Normal? Und wo, das hast du doch auch. Also ich meine, das hat ja jeder Mensch, hat ja so eine, wie so ein, keine Ahnung, so eine Nullstellung. Und bei manchen, dann schlägt es manchmal ins Positive und ins Negative raus.
Ja, ich finde es halt lustig, dass das Wort normal für manche Leute unglaublich positiv behaftet ist und für andere wiederum eher negativ oder bedrohlich oder einengend wirkt. Und das ist für mich, also für mich ist ganz klar Zweiteres der Fall. Ich muss wieder eine popkulturelle Referenz heranziehen. Es ist so ein bisschen wie in dem Lego-Film. Kennst du den ersten Lego-Film?
Nee.
Der ist so eine, also der erste Lego-Film ist überraschend gut. Das ist so eine, sollte man nicht meinen, aber das ist so eine Satire auf genau dieses Denken, auf dieses affirmativ oder dieses normative Denken. Da fällt irgendwann der Satz, also das, es geht da um so eine, die Handlung fängt an in so einer Lego-Stadt, wo alles immer genau nach Anleitung gemacht werden muss. Alles muss immer genau so befolgt werden, wie es von oben vorgegeben wurde. Und irgendwann fällt der Satz in so einer Baufirma, alles, was komisch ist, wird gesprengt. Und Es gibt so Leute, die so mit diesem Mindset leben. Alles, was komisch ist, wird gesprengt oder sollte am besten gesprengt werden. Das sind dann so welche, die vor moderner Kunst stehen und sagen, oh, also das kann ich auch. Oder was für Drogen hat der Künstler denn bitte genommen und so. Und ich glaube schon, dass es durchaus dass es auch für solche Leute einen Weg daraus gäbe, aus solchen strikten Strukturen, aber denen geht diese Sicherheit dieser Strukturen und dieser Normen so sehr über alles, dass sie da gar nicht raus wollen und auch alle anderen schräg angucken, die außerhalb dieser Normen existieren.
Und gibt's da auch was Beneidenswertes aus deiner Sicht?
Also, was ich beneidenswert finde, ist, das habe ich ja gerade auch in Bezug auf dich gemeint, auch wenn ich dich natürlich nicht in so eine Schublade stecken würde, aber was ich beneidenswert finde, ist, wenn Leute wirklich ihr Leben so richtig im Griff haben. Also, wenn die immer jeden Tag in ihren Briefkasten schauen, jeden Tag ihre E-Mails lesen, diese Mails auch sofort beantworten, die haben ein Haushaltsbuch, wo immer schön alles eingetragen wird, haben ihre Finanzen immer im Blick und so, gehen regelmäßig zur ärztlichen Vorsorge und so weiter und so fort. Das finde ich sehr beneidenswert.
Alles andere ist ja auch Wahnsinn.
Ja, das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht. Ja, und deswegen finde ich es beneidenswert. Ja, das finde ich gut und da wäre ich auch tatsächlich gerne mehr so. Normalität ist für mich so ein gleichbedeutender Begriff wie Spießertum. Wenn ich über Normalität in einem neutralen Sinn sprechen wollen würde, dann würde ich eher immer vom Durchschnitt reden. Also ich würde mir immer die Frage stellen, was ist die durchschnittliche Haltung oder die statistisch häufigste Haltung zu Thema XY in der Bevölkerung? Da gibt es ja durchaus dann so gewisse Haltungen, die sich ziemlich flächendeckend durchsetzen.
Also, aber auch zum Thema Spießigkeit, ne? Also ich finde ich glaube, wenn man von außen auf mein Leben schauen würde, würde man bestimmt denken, dass das nicht der Norm und dem Durchschnitt allein, was meine Beweglichkeit angeht. Also ich bin ja einerseits wie ein Vertreter und also bin ja dauernd unterwegs und mache komische Sachen, mit denen ich mein Geld verdiene und an komischen Orten und unter ungewöhnlichen Bedingungen. Aber ich bin Spießer vorm Herrn. Also ich bin...
Ja, das glaube ich auch.
Also ich bin... so, das darf übrigens nur ich sagen von mir und niemand anderes. Aber ich bin tatsächlich in vielen, vielen Einstellungen oder so bin ich sehr spießig und finde da aber überhaupt nichts negativ dran. Also ich finde an Spießigkeit gar nichts negativ. Also
mach mal ein Beispiel, wo bist du denn spießig?
Ja, also was zum Beispiel Ausgehverhalten angeht oder wie ich Dinge bewerte oder gesellschaftliche Prozesse mir angucke oder wie ich auf alte Werte wie Disziplin, Bildung, Lebensführung oder so gucke. Also da bin ich, glaube ich, sehr das, was man spießig nennen würde oder bürgerlich oder so. Ja. Aber ich finde, ich persönlich finde das überhaupt nicht negativ. Ich finde das vollkommen altersgerecht und okay. Weil irgendwo muss ich ja dann, naja, aber irgendwie muss es ja einen Ausgleich geben. Also wenn ich genauso in meinem Privatleben jetzt die ganze Zeit 100% fahren würde, wie ich es im Beruflichen tue, dann wäre ich, wahrscheinlich noch nicht mal so alt geworden, wie ich jetzt bin. Weil dann irgendwann, irgendwie muss der Cortisolspiegel ja auch mal runtergefahren werden und das Adrenalin. Ich kann ja jetzt nicht immer auch privat dann irgendwie mit der Energie wie vor Kamera oder auf der Bühne irgendwie mich da auch noch so, weißt du, das wäre relativ ungesund und da würde man dann verbrennen, was viele Künstler ja tun. Weil sie denken, sie müssen das privat stimmt, genauso Gas geben. Und so könnte man auch keine Familie führen und Kinder erziehen. Sondern man muss ja irgendwo auch ein bisschen wieder runterfahren und mal wieder sich auf andere Dinge und auf die Ruhe konzentrieren und auf die Stille. So, das halte ich nur für gesund.
Also was dich meiner Meinung nach von so einem Klischeespießer unterscheidet, ist aber, dass du relativ selbstreflektiert bist und dass du bereit bist, deine eigenen Haltungen zu hinterfragen oder auch andere Meinungen gelten zu lassen. Also das ist halt nichts, was ich so richtig mit so einem Klischeespießer assoziieren würde, sondern die sind oft dann eher davon überzeugt, dass ihre Art zu leben die einzig wahre Art und Weise ist und alle anderen machen es falsch.
Aber es ist, interessiert mich jetzt schon, warum hast du jetzt sofort gesagt, das würdest du auch sagen mit dem Spießer? Was macht mich in deinen Augen zum Spießer?
Ja, ich habe neulich mal gelernt, dass Menschen, die eher konservativ ticken, dass die eine größere Amygdala haben im Gehirn und dementsprechend eher ansprechbar auf Stress und Angst sind. So. Und das würde ich dir...
Ansprechbar also, heißt anfällig,
ich, oder? Ich finde, anfälliger, genau, richtig, genau, ja. Der Sache oder dieser persönlichen Eigenschaft muss man dann irgendwas entgegenhalten. Also muss man dann eine relativ rigide äußere Struktur entgegenhalten, um damit irgendwie zurechtzukommen.
Ich frage dich ja deswegen, weil das, was du sagst, ist eigentlich auch nur der Versuch, den anderen irgendwo einzuordnen, um ihn einschätzen zu können. Weil wenn du sagst, dass ich konservativ bin, dann weiß ich, glaube ich, welche Bereiche du meinst. Du weißt aber auch, wenn du noch ein bisschen tiefer über mich nachdenkst, kennst du auch Bereiche, die sehr unkonservativ sind. Oder
ja, absolut.
Also das ist
absolut.
Natürlich immer so ein Labeln, was man macht, um sein Umfeld irgendwie einzuschätzen, um einem selbst sich in Sicherheit zu wägen in dem Umgang mit denjenigen. Und das ist, glaube ich, auch diese Drucks an diesem Normativen, ne? Was man, also an diesem Thema normal, wer ist normal, was ist normal, wie sollte meine Freundin, mein Freund sein, was ist für mich normales Verhalten? Und ich bin ganz sicher, das gibt es nicht. Es gibt nur die eigene Ansicht und diesen Grad an Akzeptanz kann ich andere Ansichten zulassen oder tue ich sie eben ab, indem ich sage, das ist nicht normal. Zum Beispiel, um nochmal auf die Geschichte zu kommen, die ich geschrieben habe, da geht es darum, dass ich beschreibe eine Szenerie, wie ich am Essenstisch, am Abendbrottisch mit meinen Eltern sitze mit 15, meine Schwester ist 11 und meine Mutter aus einem spanischen Haushalt kommen, hat Schnecken gemacht. Bei uns gab es immer ganz viel Schnecken, Es gab Froschschenkel im badischen französischen Haushalt in den 80er Jahren. Es gab, oder Anfang der 90er gab es Froschschenkel, es gab Tintenfisch, gefüllte Tintenfischarme, es gab solche Sachen bei uns zu essen. Und das war für meine Eltern halt normal. Und das ist, glaube ich, für jeden Haushalt. Und wenn man das jetzt so erzählt, dass die Hauptspeisen bei uns Froschschenkel, Schnecken und gefüllte Tintenfischarme waren, also etwas übertrieben, es gab dann auch manchmal noch andere Dinge. Aber das ist natürlich für alle anderen relativ unnormal. Und so beginnt die Szene, ne? Dass ich dann sage irgendwie, ich möchte Schauspieler werden und mein Vater sagt, das ist nicht normal, isst deine Schnecken. Und
das ist super. Der ist richtig gut. Ja, stimmt. Man muss sich natürlich immer den jeweiligen Kontext betrachten. In unterschiedlichen Kulturen werden unterschiedliche Dinge als normal angesehen, einfach deswegen, weil sie da häufiger auftreten oder häufiger im Alltag einfach so praktiziert werden. Also sicherlich normal als Brille, durch die man die Welt betrachtet, ist in den meisten Fällen nicht so sonderlich sinnvoll. Man kann halt feststellen, gewisse Meinungen oder gewisse Lebensweisen sind in bestimmten Gegenden, in bestimmten Kulturen dominanter als andere. Und es gibt bestimmte Durchschnittswerte, die ja nicht von ungefähr kommen. Also je nachdem, welchen Aspekt der Gesellschaft man betrachtet, da gibt es dann halt eben unterschiedliche Durchschnittswerte oder besonders häufig auftretende Ansichten. Das ist ja viel zu diffus und viel zu vielgestaltig, als dass man das alles in so einem Begriff normal irgendwie zusammenfassen könnte. Also ich empfinde normal dann auch eher so ein bisschen als von denjenigen, die sich als normal empfinden, dann eher so ein bisschen als Macht- und Einordnungsinstrument und nicht als so sonderlich sinnvoll.
Hast du das Gefühl, dass das Bedürfnis nach dem Normalen gesellschaftlich gerade eher wächst oder wie siehst du den Zustand gerade?
Ja. Sehe ich auf jeden Fall. Also ich sehe so eine gewaltvolle Vorstellung von Normalität, die gerade sehr stark zunimmt. Also das nehme ich dann vor allem auch ganz stark über die sozialen Medien wahr. Also das heißt, wenn Menschen, die jetzt nicht einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen oder einen Kleidungsstil haben, der jetzt nicht tagtäglich auf der Straße zu betrachten ist, dass es da eine starke Bemühung dann im Kommentarbereich gibt, die Leute irgendwie wieder einzunorden, ne, dass denen da so eine ganz offene Feindseligkeit entgegenschlägt, dafür, dass sie einfach so sind, wie sie sind, dass sie so aussehen, wie sie aussehen, dass viele das ganz, ganz schlecht ertragen können, dass es da jemanden gibt, der nicht so den täglichen Sehgewohnheiten entspricht. Und das empfinde ich doch, also nachdem wir zwischendurch mal sehr... Nachdem die Gesellschaft mal zwischendurch relativ woke und aufgeklärt zu werden schien, erlebe ich da doch jetzt in letzter Zeit einen ganz starken Backlash hin zu, sei gefälligst so wie alle anderen.
Und glaubst du, das ist eine individuelle Einschätzung von dir oder glaubst du wirklich, dass die Hand und Fuß hat? Also dass diese Wokeness-Bewegung sich gerade wieder zurückzieht?
Ja, da gibt es, das kann man ja auch an in der politischen Sphäre betrachten und an Wahlergebnissen erkennen, aber...
Das muss ja nichts heißen. Ich glaube, als die Wokeness-Bewegung ihren Peak hatte, ich weiß gar nicht, ob der vorbei ist, da habe ich jetzt, das wurde jetzt, glaube ich, nicht anders gewählt als heute, oder? Oder nicht viel anders.
Doch, es gab schon einen starken Rechtsruck in den letzten Jahren.
Genau, aber der war ja auch schon vorher da. Also der ist ja jetzt auch nicht neu, dieser Rechtsruck.
Ja,
also
nee, aber das, ja doch, da ist schon, das hat sich schon alles sehr verschärft, meiner Meinung nach. Aber du hast mich ja gerade jetzt gefragt, wie mein ich habe natürlich keine statistischen Erhebungen gemacht. Also ich habe mir jetzt keinen Post angesehen, oder keine Posts 2016 angesehen und gezählt, wie viele feindselige Kommentare sind darunter und dann nochmal einen 2026 oder mehrere und gezählt, wie viele feindselige Kommentare sind darunter. Das ist einfach, es ist tatsächlich ein subjektives Empfinden, was aber tatsächlich viele teilen. Also es war in letzter Zeit viel vom sogenannten Vibe-Shift die Rede. Also, und damit ist halt gemeint, dass das gesellschaftliche Klima sich von eher liberal linkslastig hin zu illiberal rechtslastig gewandelt hat oder dass es dahin gekippt ist. Also der Begriff Vibe-Shift, einfach mal eine Empfehlung, das zu googeln. Für mich ist das eigentlich so eine Ausprägung von Spießertum. Ich meine, also es ist völlig okay, wenn es Spießer gibt und das würde ich doch niemanden, also Spießer so im Klischee, der Klischeebedeutung des Wortes. Und das will ich auch niemanden in Abrede stellen. Und ich finde auch, es kann nicht nur solche Hallodris wie mich geben, sondern es muss auch diejenigen geben, die draußen die Gehwegplatten verlegen und die halt, ich sag mal, ein bisschen schematischer über die Welt nachdenken. Aber es ist immer dann ein Problem, wenn Spießertum gewaltvoll wird und wenn halt da auf eine autoritäre, gewaltvolle Art und Weise versucht wird, alles einzuhegen, was nicht dem Menschenbild dieser Leute entspricht.
Also ich muss nochmal revidieren, ich bin kein Spießer. Die Definition eines Spießers ist eine umgangssprachlich abwertende Bezeichnung für Personen mit engstirnigen, kleinbürgerlichen Ansichten, die konventionell leben, Neuerungen ablehnen und geistig unflexibel sind. Also ich bin doch kein Spießer.
Ja, der Begriff Spießer ist natürlich auch, der ist ja auch wieder so dermaßen verwässert worden. Da gab es doch auch diese Werbung hier, Papa, wenn ich alt bin, möchte ich auch mal Spießer werden. Weißt du noch, das war so eine Werbung vor 20 Jahren oder so. Im Prinzip ist das ein Begriff, der fast genauso unpräzise ist wie der Begriff normal. Du kannst ja zumindest sagen, dass du gewisse Spießeranteile in dir hast. Aber das, was ich gerade meinte, dass du zum Beispiel dafür zu selbstreflektiert bist und zu sehr auch andere Lebensentwürfe gelten lässt, um komplett Spießer zu sein.
Aber ich glaube, ich möchte nochmal auf dieses Psychologische zurück und nicht auf dieses Gesellschaftliche. Ich glaube, dass die, also wenn ich jetzt auch an meine Erziehung oder wenn ich gucke, wie ich durch die Welt laufe oder jetzt zum Beispiel jetzt auf uns zwei bezogen, also wir haben jetzt wirklich 10 Tage lang sehr eng auf engstem Raum miteinander verbracht und ich glaube, dass man sucht im anderen eine gewisse Gleichheit, eine Norm, ähnliche Strukturen, um den anderen einschätzen zu können. Und ich glaube, dass es halt einem Sicherheit gibt und relativ wichtig ist, im Zwischenmenschlichen den anderen in seinen Reaktionen einzuschätzen, aus der Angst heraus überfordert zu sein, bedroht zu werden, flüchten zu müssen.
Ja.
Oder ein ganz körperlich, also dass man Angst hat, dass der eine an dem anderen Leid zufügt, in welcher Form auch immer. Und deswegen ist es wichtig, wie so Parallelen zu finden. Und ich glaube, dass man Dinge auch normal empfinden will in seinem Umfeld, um eine Bestätigung zu bekommen für seiner selbst. Also für eine Bestätigung der eigenen Geschichte. Ich bin doch okay, weil der und der ist ja auch so. Oder der und der denkt es ja auch. Also bin ich ja nicht verkehrt. Ja. Also habe ich recht, also bin ich in Ordnung, also bin ich normal, also habe ich eine Berechtigung, weiter in Ruhe und in Frieden zu leben. Also im Grunde genommen suche ich in dieser Norm, in meinem Handlungsrahmen oder meinem Bezugsrahmen, in den Dingen, die ich selber beeinflussen kann, suche ich Kontrolle und Gleichgesinnte und eine Bestätigung für mein Dasein. Und
Genau. Und deswegen sind Leute, die sehr, sehr anders ticken als man selbst, für viele so eine Herausforderung, weil da immer so dieser Vorwurf, der Vorwurf aus deren Sicht, in deren Lebensweise mitschwingt, dass die eigene Art zu leben ja vielleicht doch nicht richtig ist.
Und in dem Moment zeigt sich, wie gut dein Selbstwert ist. Wenn dein Selbstwert gering ist, behaupte ich jetzt mal so küchenpsychologisch, wenn dein Selbstwert gering ist, agiere ich damit mit Feindseligkeit. Das heißt, ich attackiere eine krasse politische Ansicht, die meinen Normbereich verlässt. Sage ich irgendwie, du bist ein schlechter Mensch, ich hasse dich, finde dich scheiße, wenn du so anders denkst wie ich. Oder ich betrachte dich zumindest mit einer hohen Skepsis, weil meine eigene Akzeptanz geringfügig ist, weil mein Ego merkt, was wäre, wenn der andere vielleicht recht hat. Dann kann ich mich ja nicht bestätigt fühlen in dem, wie ich bin. Und wenn ich einen hohen Selbstwert habe und cool bin, dann kann ich mir in aller Ruhe jetzt zum Beispiel eine politische andere Meinung anhören, kann argumentativ und emotional mit emotionalem Abstand darauf reagieren und mich gescheit unterhalten, ohne dass ich in eine Zankkultur komme, sondern man kann sich irgendwie auf Augenhöhe streiten, falls dies möglich ist oder von der anderen Seite auch ebenso möglich ist, ja. Und das ist interessant.
Ja.
Also das heißt im Grunde genommen, umso gefestigter ich in meinem Selbstwert und in meinem Selbstbewusstsein bin, umso leichter kann ich die Norm anderer Menschen oder diese Lebensart anderer Menschen ertragen und akzeptieren und auch als normal empfinden und denen ihre Normalität zugestehen.
Ja, oder man verabschiedet sich einfach vom Wort normal und sagt einfach, diese oder jene Art zu leben ist einfach auch legitim oder völlig in Ordnung. Ist ja auch so an der Zeit, sich von normal zu verabschieden.
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es braucht schon eine gewisse Klarheit. Also ich glaube, das Bild von einem selbst muss schon in irgendeiner Form vorhanden sein. Es muss aber mit Wasserfarben gemalt sein und nicht mit Lack. Weil ich glaube, es muss die Fähigkeit haben, zu verwässern, sich auszubreiten, in bestimmte Richtungen zu gehen und auch mal wirklich den harten Rand, den man sich selbst gegeben hat, zu verlassen. Das ist schon wichtig, glaube ich. Sonst ist keine Entwicklung möglich. Deswegen leben ja viele Leute so ihr einfaches Leben, halten da wirklich zum Bersten fest und erzählen sie ich immer die Geschichte, ich mag dies, ich mag das nicht, ich mochte noch nie Chili und von Erbsen kriege ich Durchfall, ohne zu kontrollieren, ob es tatsächlich stimmt. Vielleicht stimmt die eigene Geschichte ja gar nicht mehr.
Stimmt.
Man erzählt sich jeden Tag, ich bin heterosexuell, ich mag keine Grünen, ich mag so. Aber vielleicht stimmt es ja gar nicht. Also vielleicht ist es ja gar nicht wahr. Und man hat aber Angst, diese Positionen aufzugeben und mal zu testen, ob das wirklich stimmt, weil man dann ja seine eigene Geschichte in Frage stellen müsste. Das ist
sehr gut. Das ist eigentlich ein guter Cliffhanger an der Stelle. Du hast gerade schon so über Streitkultur, das Thema Streitkultur so ein bisschen anklingen lassen. Da kann man im Grunde einen guten Cliffhanger zur nächsten Woche setzen, wo wir eventuell auf dieses Thema dann noch ein bisschen tiefer eingehen werden. Also es ist ja schön, wie irgendwie alle Themen im Buch und dann entsprechend im Podcast in einem Zusammenhang zueinander stehen.
Ja klar, weil es ja alle Themen sind, die halt irgendwie von mir kommen und die mich interessieren, weil ich mit denen halt noch nicht abgeschlossen habe. Und ich würde nie über Dinge, glaube ich, schreiben, wo ich denke, da bin ich total klar mit. Ne?
Ja, ich finde schön, wie das so anschlussfähig aneinander ist. Deswegen, ich würde sagen, Leute, probiert mal, ob ihr mittlerweile Erbsen wieder vertragt. Also kann ja sein, dass euer Körper sich inzwischen anders entschieden hat. Und ich würde sagen, ja, wir machen jetzt mal einen Cliffhanger an der Stelle und nächste Woche gehen wir noch mal ein bisschen stärker auf das Thema Streitkultur ein. Da schreien wir uns dann die ganze Folge an.
Besser wird's nicht.
Genau, besser wird's nicht.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.